Wenn wir an die ersten Kapitel der Apostelgeschichte denken, fallen uns oft Wunder, Heilungen und machtvolle Predigten ein. Doch mitten in diesen dramatischen Ereignissen legt Gott eine stille, aber tragende Linie frei, Jesus Christus als der Stein für sein Haus. Während religiöse Leiter ihn verwerfen, macht der Vater ihn zum Eckstein, und durch den Dienst des Petrus wird sichtbar, dass dieser Stein nicht nur rettet, sondern ein ganzes Volk in ein geistliches Haus verwandelt. Christus, der verworfene und von Gott erhobene Eckstein. Vor dem Hohen Rat steht ein geheilter Lahmer, und mit ihm die Frage, in wessen Kraft und Autorität hier gehandelt wurde. Die religiösen Bauleute Jerusalems wollen klären, wer ihnen in den Bauplan hineinpfuscht. Petrus beantwortet ihre Frage nicht mit einer Theorie, sondern mit einer Person, im Namen Jesu Christi, des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. Direkt danach legt er die geistliche Deutung offen, dieser ist der Stein, der von euch Bauleuten für nichts gehalten wurde, der ist zum Haupt der Ecke geworden. In ihren Augen war Jesus ein störender, unpassender Stein am Rand des Bauplatzes, nicht in die gängigen Systeme einzuordnen, zu demütig, zu scharf in seinem Licht, zu wenig machtbewusst. Gott aber hat gerade diesen verworfenen Stein zum Eckstein gemacht. Das Kreuz, das als Entsorgung gemeint war, wird zum Ort der göttlichen Bestätigung, die Auferstehung enthüllt, wer hier das Baurecht hat, nicht die Menschen mit ihren Plänen, sondern Gott mit seinem Haus. Bezüglich dieses Punktes heißt es in 4:11-12, dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. In dieser Botschaft wollen wir noch ein weiteres Wort über Christus als den Stein für Gottes Bau sagen. Der Eckstein ist mehr als ein poetisches Bild. In der antiken Baukunst band er die Mauern zusammen, trug Last, bestimmte Richtung und Winkel des ganzen Hauses. So erklärt sich die unerhörte Ausschließlichkeit des Petrus, und in keinem anderen ist die Errettung, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel unter den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Gott sammelt nicht einige religiöse Steine aus verschiedenen Quellen, er konzentriert seinen ganzen Heilsplan, seine ganze Errettung auf eine Person. In dieser Person werden Schuld und Trennung getragen, hier wird der neue Bau angesetzt. Wer sich diesem Eckstein anvertraut, findet einen tragfähigen Grund, der bleibt, wenn alle anderen Sicherheiten bröckeln. Wer ihn verwirft, stößt sich nicht an einer Idee, sondern kollidiert mit Gottes eigener Bauentscheidung. Jesus spricht davon, dass der Stein, auf den man fällt, zerschmettert und dass er, wenn er fällt, zermalmt. Darin liegt zugleich Warnung und Trost, die Geschichte Jesu endet nicht im Urteil der Menschen, sondern in der Erhöhung Gottes. Wer sich heute schwach, übersehen oder beiseite gelegt erfährt, darf sich von diesem Eckstein hier neu definieren lassen. In dem von Menschen verachteten Christus ist ein unerschütterlicher Platz bereitet, an dem unser Leben neu ausgerichtet, zusammengehalten und getragen wird. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi, des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. Dieser ist der Stein, der von euch Bauleuten für nichts gehalten wurde, der ist zum Haupt der Ecke geworden. Die Botschaft vom verworfenen und erhobenen Eckstein stellt unser Verständnis von Erfolg, Anerkennung und Bedeutung in Frage. Sie richtet den Blick weg von menschlichen Bauabnahmen hin zu Gottes eigenem Bauplan. Das Kreuz zeigt, wie radikal Gottes Maßstäbe von den unseren abweichen, die Auferstehung zeigt, wie verlässlich sein Urteil ist. Wo wir uns an diesem Eckstein orientieren, gewinnt unser Leben einen stillen, aber festen Schwerpunkt, nicht die wechselnden Urteile anderer, sondern die Entscheidung Gottes über Christus. Es ermutigt, die eigenen biografischen Brüche nicht als Endpunkte zu lesen, sondern als Stellen, an denen Gott seinen Eckstein neu ins Fundament unseres Lebens legt. Wer innerlich bei diesem Stein zur Ruhe kommt, entdeckt, dass Gottes Bau mitten durch Widerstand und Missverständnis hindurch weitergeht und dass jeder, der sich an Christus bindet, in einem Bau verankert ist, den nichts mehr zum Einsturz bringen kann. Christus, der Allumfassende und der Steinerretter. Wenn Petrus sagt, dass in keinem anderen Namen Rettung ist, spricht er nicht nur von einem einmaligen Lossprechen von Schuld, sondern von der Wirklichkeit einer Person, in der alles enthalten ist, was Gott uns schenken will. Der Name Jesu fasst seine ganze Geschichte und sein ganzes Wesen zusammen, der Diener, der sich erniedrigt, der Heilige und Gerechte, der Lebensfürst, der Prophet, in dem Gott selbst redet, der Same Abrahams, in dem alle Verheißungen zusammenlaufen. Nun bezeichnet Petrus denselben als Stein, als festen Grund, als tragfähige Struktur. Der Retter ist nicht nur einer, der von außen Hilfe bringt, sondern ein Fels, auf den ein Leben gestellt, ein Stein, in den ein Mensch gleichsam hineingesetzt wird. In diesem Sinn ist Christus der Stein der Retter, nicht nur, weil er rettet, sondern weil er der Raum, die Grundlage und die Form dieser Rettung ist. Nach 4:12 ist dieser Stein derjenige, in dem wir errettet werden können. Daher ist er der Steinheiland. Als Steinheiland ist er fest, stark und zuverlässig. Wir können uns auf ihn verlassen und auf ihm stehen. Die Schrift zeichnet dieses allumfassende Profil Christi in großen Strichen. Über ihn heißt es, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt und dass die Gemeinde die Fülle dessen ist, der alles in allem erfüllt. Darum kann Paulus sagen, dass in der erneuerten Menschheit Grenzen und Gegensätze überwunden sind, sondern Christus ist alles und in allen. Als Stein ist er Fundamentstein, Eckstein und Abschlussstein, zugleich füllt er den ganzen Bau mit seiner Gegenwart aus. Für den Glaubenden bedeutet das, er wird nicht nur aus einer Gefahr herausgezogen, sondern in Christus hineingerettet. Dort findet er Halt, Formung, Schutz und Nahrung. Christus trägt wie ein Fels, er stabilisiert wie ein Eckstein, er begrenzt und ordnet wie eine Mauer, er beheimatet wie ein Haus. In dieser Weite liegt eine große Ermutigung, auch das, was uns zu schwer erscheint, lastet nicht in erster Linie auf unseren Schultern, sondern auf diesem Steinerretter. Je mehr unser Herz lernt, in dieser Fülle zu wohnen, desto weniger bestimmt Mangel unser Denken. Der Blick wechselt von dem, was wir nicht haben, zu dem, der uns geschenkt ist, der Allumfassende, der uns in seiner Rettung nie isoliert stehen lässt, sondern uns tief und dauerhaft in den Bau Gottes hineinholt. Und in keinem anderen ist die Errettung, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel unter den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wo es nicht geben kann Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, Barbar, Skyth, Sklave, Freier, sondern Christus ist alles und in allen. Die Erkenntnis des allumfassenden Steinerretters schenkt dem Glauben einen weiten Horizont. Rettung reduziert sich dann nicht mehr auf einen fernen Himmel oder einen entlasteten Gewissenszustand, sondern wird zur Realität eines neuen Standortes, in Christus, auf Christus, mit Christus. Wer sich von diesem Bild prägen lässt, kann sein Leben anders deuten, Belastungen als Gewicht, das dieser Stein trägt, Unsicherheit als Einladung, tiefer auf ihm zu ruhen, Formungsverlust als Werk eines Meisters, der uns passend schneidet für seinen Bau. Es nimmt den Druck, aus eigener Kraft Stabilität herstellen zu müssen, und öffnet den Raum, in dem Christus wirklich alles und in allen sein darf. In dieser Erfahrung wächst stille Zuversicht, der mich rettet, ist zugleich der Fels, der mich hält, und der Bau, in dem ich für immer beheimatet bin. Von Ton zu lebendigen Steinen, Gottes Bau von 1. Mose bis Offenbarung. Die Bibel entfaltet den Gedanken des Steins wie einen feinen Faden, der vom Anfang bis zum Ende der Schrift reicht. Am Anfang formt Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden, da bildete der Herr, Gott, den Menschen, Staub vom Erdboden. Der erste Mensch ist Ton, formbar, aber zerbrechlich, kostbar, aber vergänglich. In derselben Schöpfungsszene taucht ein anderer Stoff auf, dort ist das Gold jenes Landes, und das Gold jenes Landes ist gut, dort ist das Bellion und der Onyxstein. Noch ist nichts gebaut, aber die Materialien werden gezeigt, Ton und Stein, Erde und etwas Bleibendes. Am Ende der Bibel sehen wir dann nicht mehr nur Materialien, sondern einen vollendeten Bau. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, hatte die Herrlichkeit Gottes, ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Stein. Ihre Mauer ist aus Jaspis, die Stadt selbst aus reinem Gold, wie reines Glas, die Grundsteine sind mit Edelsteinen geschmückt. Zwischen dem Tonmenschen am Anfang und der Steinstadt am Ende vollzieht Gott sein Werk der Umwandlung. In der Bibel ist der Stein ein zentrales Thema. In 1. Mose Kapitel 2 Vers 7 formte Gott einen Menschen aus Ton. Daher war der erste Mensch ein Tonmensch. Dann kam Gott selbst, um Mensch zu werden, und dieser Mensch war ein Steinmensch. Am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung, sehen wir eine Steinstadt, eine Stadt, die aus Stein gebaut ist. So beginnt die Bibel mit einem Tonmenschen, setzt sich fort mit einem Steinmenschen und findet ihre Vollendung in einer Steinstadt. Dies ist Gottes Ökonomie. In dieser Linie erscheint Christus als der eigentliche Wendepunkt. Der eingeborene Sohn nimmt unsere menschliche Tonexistenz an, lebt als wahrer Mensch, wird der verworfene Stein und in der Auferstehung zum Eckstein erhöht. In ihm trifft die Zerbrechlichkeit Adams auf die Beständigkeit göttlicher Herrlichkeit. Wer zu ihm kommt, wird nicht nur verbessert, sondern in seinem Wesen verwandelt. Petrus beschreibt es so: Indem ihr zu ihm kommt, zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar, werdet auch ihr als lebendige Steine als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut. Aus formbarem, aber instabilem Ton werden tragende, lebendige Steine, aus verstreuten Einzelnen wird ein Haus, aus dem Haus wird eine Stadt, die das Antlitz Gottes widerspiegelt. Diese Bewegung von 1. Mose bis Offenbarung verleiht dem persönlichen Glaubensweg Tiefe, Brüche, Druck und Zuschnitt bekommen einen Sinn, wenn sie als Steinbearbeitung gelesen werden. Gott lässt die Zerbrechlichkeit des Tons nicht einfach stehen, sondern führt durch Christus hindurch in eine Gestalt, die seiner Herrlichkeit entspricht. Wer sich von dieser großen Linie umfangen weiß, gewinnt Mut, das eigene Leben nicht nur im Licht des Augenblicks, sondern im Licht der kommenden Steinstadt zu sehen. Dann erscheinen die scharfen Kanten des Alltags als Teil eines größeren Werkes, in dem Gott aus uns etwas Beständiges, Helles und Tragendes formt, das in seinem ewigen Bau für immer seinen Platz haben wird. Da bildete der Herr, Gott, den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und das Gold dieses Landes ist gut, dort ist das Bellion und der Onyxstein. Die biblische Bewegung vom Tonmenschen zur Steinstadt zeichnet eine hoffnungsvolle Perspektive für den Alltag. Sie spricht hinein in Erfahrungen der Zerbrechlichkeit, des Unfertigen und des Aufgeriebenseins. Wer sich im Licht dieser Linie betrachtet, muss die eigene Verletzlichkeit nicht verdrängen, sondern darf sie als Ausgangspunkt von Gottes Umwandlungswerk annehmen. In Christus, dem Steinmenschen und Eckstein, beginnt ein Prozess, in dem der Toncharakter unseres Lebens nicht ausgelöscht, sondern durchdrungen und erhoben wird. Jede Phase, formbar sein, unter Druck geraten, zugeschnitten werden, eingefügt sein, bekommt in dieser Sicht einen Sinn. So wächst ein stilles Vertrauen, dass unser Weg nicht auf einem Bruch endet, sondern in einem Bau, dessen Glanz wie ein kostbarer Stein leuchtet. Die Aussicht auf diese Steinstadt nimmt dem heute nicht seine Schwere, aber sie nimmt ihm die Aussichtslosigkeit. Wir sind unterwegs zu einer Gestalt, die bleibend ist, und der, der uns dorthin verwandelt, ist derselbe, der selbst der lebendige Stein und das Licht der Stadt ist. Herr Jesus Christus, du verworfener und von Gott erhobener Eckstein, wir beten dich an, weil du unser fester Grund, unsere Rettung und unser Halt bist. Danke, dass du uns nicht im Zustand zerbrechlichen Tons lässt, sondern uns durch dein Leben und dein Wirken in lebendige Steine für das Haus Gottes verwandelst. Stärke in uns das Vertrauen, mutig auf dir zu stehen, auch wenn Menschen dich und dein Werk missverstehen oder ablehnen. Öffne unsere Augen für die Größe deines allumfassenden Heils, damit wir dich nicht klein denken, sondern als den sehen, der alles in allem ist und uns bis zur Vollendung deines Baues trägt. Lass deine Gemeinde in unserer Zeit zu einem deutlichen Zeugnis deines Baues werden, fest gegründet auf dich, den Eckstein, und erfüllt mit deiner Herrlichkeit. In dir liegt unsere Zuversicht heute und unsere Hoffnung für die Ewigkeit. Amen.